Herzlich willkommen zurück zu Break the Binge, der Podcast über Binge-Eating, Emotional Eating und Achtsamkeit. Und mein Name ist Flavia, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin, ich bin Binge-Eating-Coach und ich bin Achtsamkeitstrainerin und ich habe selber 20 Jahre lang unter Essanfällen gelitten. Und ich freue mich, dass du wieder da bist für Episode 3, in der es darum gehen soll, mal ein paar Begriffe zu klären. Emotional Eating, Binge Eating, Overeating. In diesem Podcast werden diese Begriffe immer wieder fallen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch vielleicht gar nicht so genau wissen, unter welche Kategorie sie fallen oder manche Begriffe wie zum Beispiel Binge Eating auch gar nicht so richtig kennen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, diese Begriffe einmal abzustecken, weil unterschiedliche Probleme unterschiedliche Lösungen brauchen. Da die Grenzen aber oft fließend sind bei den Begriffen, wie ihr feststellen werdet, kann man für viele Strategien viele Lösungen anwenden, dazu aber später mehr. Essstörungen befinden sich auf einem Spektrum. Das kann vergleichsweise harmlose Sachen sein, wie dass man sich einfach extrem mit Essen auseinandersetzt oder dass man das Gefühl hat, dass man sich erst gewisse Lebensmittel im Gym verdienen muss, bis hin zu ausgewachsenen Essstörungen, die Jahre oder Jahrzehnte lang andauern und die einem wirklich die komplette Lebensfreude rauben. Und man selber kann sich auch auf diesem Spektrum bewegen. Also das bedeutet, bei mir zum Beispiel war die Essstörung nicht immer gleich ausgeprägt. Es gab Phasen, da habe ich mehrmals die Woche Essanfälle gehabt. Also es war wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel ich gegessen habe. Ich habe gegessen, bis mir alles wehtat. Und dann gab es aber auch Phasen in diesen 20 Jahren, wo es manchmal wochenlang oder monatelang nicht so schlimm war, nicht ganz so ausgeprägt. Zum Beispiel, wenn ich vielleicht mal im Urlaub war oder wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch war, war es auch manchmal ein bisschen weniger. Das ist, was ich meine mit die Essstörung und man selber bewegt sich auf einem Spektrum. Lass uns mit Overeating anfangen, also ein Überessen. Von diesen drei Begriffen ist der am unklarsten zu definieren. Und es ist keine klinische Krankheit. Und es passiert eigentlich auch den meisten von uns, also auch gesunden Menschen passiert das, die essen manchmal zu viel, weil Essen einfach manchmal gut schmeckt. So. Oder aus sozialen Gründen, kulturelle Gründe, also zum Beispiel Weihnachten, Bayram oder was auch immer du feierst. Wir alle kennen das, also nicht nur Menschen mit einem gestörten Essverhalten. Weil wir Menschen auch einfach ganz viele von uns verlernt haben, auf Hunger und Sättigung zu achten. Etwas, das wir ganz intuitiv als Baby haben, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir dieses intuitive, ja, Gefühl einfach in uns. Also ein Baby, wenn es keinen Hunger mehr hat, dann wird es den Kopf wegdrehen und es wird nicht mehr essen. Aber wir in 2025 mit einem Überangebot an Essen, wir haben verlernt, die meisten von uns auf unsere Hunger und auf unsere Sättigungssignale zu achten. Und das ist auch der Grund, warum mehr Menschen überessen, als ihnen eigentlich bewusst ist. Das ist im ersten Moment eigentlich aber auch erstmal harmlos. Es bringt vielleicht ein paar unerwünschte extra Kilos auf die Hüfte und auf die Waage. Aber grundsätzlich ist es jetzt noch nichts Schlimmes, sich ab und zu mal, wie gesagt, auch so an Weihnachten oder anderen Festen zu überessen. Das passiert allen und deswegen ist es eigentlich auch wenig bis eigentlich kaum erforscht. Was tatsächlich im ersten Moment auch erst noch ungefährlich ist, ist emotionales Essen. Also Essen aus meist unerwünschten negativen Emotionen heraus. Und auch das machen ganz, ganz viele von uns. Du kennst das sicher, diese Liebesfilm-Szenen, wo die Frau mit Liebeskummer im Bett liegt und einen riesen XL-Becher Eis direkt aus der Originalverpackung löffelt. Dieses Klischee, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Also viele von uns haben, wenn sie einen schlechten Tag haben, sagen sie, alles, was ich will, ist nach Hause gehen, einen fetten Teller Pasta, ein Ben & Jerry's, eine halbe Flasche Rotwein. Und das ist gar kein Problem. Essen tut ja auch gut und es kann Dopamin ausschütten und Trost spenden. Aber der Unterschied ist, dass diese Menschen am nächsten Tag aufstehen und das Thema ist abgehakt. Das Thema Essen ist eigentlich in dem Moment abgehakt, wo das letzte Stück Pizza, der letzte Löffel Eis oder was auch immer gegessen wurde. Und man fühlt sich danach nicht schlecht. Man hat nicht das Gefühl, man muss am nächsten Tag irgendwas kompensieren, kein Gegensteuern mit einem Kaloriendefizit oder ähnliches. Gefährlich wird es erst, wenn eine Regelmäßigkeit daraus entsteht, eine Struktur. Und wenn keine andere Emotionsregulation mehr stattfindet. Und wenn sich dein Gehirn daran gewöhnt, dass jedes Mal bei einer unangenehmen Situation zum Essen gegriffen wird. Weil dann sind wir bei Gewohnheiten und dann sind wir schon sehr, sehr nah am Binge-Eating. Man kann es ganz gut mit Alkohol vergleichen. Diese halbe Flasche Rotwein, von der ich gerade erzählt habe, nach einem stressigen Tag oder Liebeskummer, die ist kein Problem. Die meisten von uns kennen das. Ich auf jeden Fall. Wie oft habe ich schon am Freitag gesagt, das war so ein stressiger Tag. Lass uns einen Drink nehmen irgendwo. Das macht mich nicht zur Alkoholikerin, ja. Wenn ich aber am nächsten Tag wieder trinke und am übernächsten und am übernächsten, weil ich halt immer noch gestresst bin oder Liebeskummer habe oder was auch immer, dann wird es problematisch. Und mit dem Essen verhält es sich da ziemlich ähnlich. Emotionales Essen kann in einen Binge ausarten, also dass man wirklich deutlich mehr isst, als was der Körper handeln kann. Das heißt aber nicht, dass man unter Binge-Eating leidet. Beim Binge-Eating geht es wirklich darum, dass man Unmengen an Essen zu sich nimmt und einen Kontrollverlust erleidet. Sich eine Tafel Schokolade reinzupfeffern, ist noch nicht ein Binge-Eating-Anfall, auch wenn sich das vielleicht so anfühlen kann, weil man diesen Kontrollverlust erlebt hat. Aber beim Bingen geht es wirklich darum, Unmengen an Essen zu sich zu nehmen. Ich weiß, dass ich habe gegessen, bis ich gekotzt habe, muss man direkt so sagen. Ich habe mich übergeben, um dann eine Viertelstunde später weiter zu essen. Ich bin mit Essen im Bett eingeschlafen, bin in der Nacht aufgewacht und habe weiter gegessen. Ich habe gegessen, bis mir schwindelig geworden ist, bis mir schwarz vor Augen geworden ist. Ich habe gegessen, ich habe nichts mehr gespürt, außer Schmerzen. Ich habe gegessen, bis mir alles wehgetan hat. Ein offensichtlich krankes Verhalten. Und das ist eben Binge-Eating und deswegen ist es eine offizielle Essstörung. Und wie alle Essstörungen ist auch Binge-Eating eine psychische Erkrankung, die behandelt werden muss. Und leider, obwohl es die am meisten verbreitete Essstörung in der Gesellschaft ist, ist es trotzdem gleichzeitig die unbekannteste. Und auch die Betroffenen wissen oft lange selber nicht, dass sie darunter leiden, weil viele halt das Gefühl haben, dass das Problem die Willensstärke oder die Disziplin ist. Ich hatte das ganz, ganz lange, das Gefühl. So knapp 4% in Deutschland leiden unter Binge-Eating, aber die Dunkelziffer ist da viel, viel größer aus den eben erwähnten Gründen. Und leider wissen auch oft Therapeuten nicht so richtig, wie man damit umgehen muss. Und das war auch meine Erfahrung, muss man sagen. Also ich war bei mehreren Therapeuten und ich habe es auch mit Hypnose versucht. Aber ich habe gemerkt, dass der Zugang irgendwie zu dieser Essstörung nicht so richtig da war. Der Begriff Binge-Eating tauchte zwar schon in den 50er Jahren das erste Mal auf, es wurde aber da immer im Rahmen von Bulimie diskutiert, also als ein Symptom und nicht als eine eigenständige Störung. Und dann in den 80ern und 90ern begannen Forscher, die Binge-Eating-Störung als gesondert zu untersuchen. Aber erst 2013 hat es dann eine offizielle Anerkennung im DSM-5 als eigenständige Diagnose gefunden. Und 2013 ist noch nicht so lange her. Also da habe ich selber ja schon fast 10 Jahre lang unter Binge-Eating gelitten und noch nie davon gehört. Und ich kann ja wohl nicht die Erste gewesen sein, die darunter gelitten hat. Das heißt also konkret, dass Menschen, die jahrzehntelang dachten, sie seien einfach willensschwach, in Wahrheit an einer ernstzunehmenden Essstörung litten und das aber einfach niemand so richtig wusste. Und ich finde, dass das heute noch ähnlich ist. Es ist ein so tabuisiertes Thema, das mit so viel Scham verbunden ist und auch man immer noch von so vielen Leuten selber geschämt wird, weil sie es halt einfach nicht verstehen. Und sie einfach denken, na dann ist doch einfach weniger. Ja, super. Danke, Thorsten. Vielen Dank für gar nichts. Wenn es so einfach wäre, denkst du, das hätte ich dann nicht schon lange getan? Also du kannst dich ja selber fragen, mit wie vielen Leuten in deinem Umfeld hast du schon darüber gesprochen? Und wenn dein Umfeld Bescheid weiß, dann Respekt. Ich habe dafür Jahre gebraucht. Und ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich überhaupt gecheckt habe. Scheiße, ich glaube, ich habe eine Essstörung. Und selbst als ich von Binge-Eating wusste, dachte ich immer noch, dass Disziplin das Problem ist und auch, dass Disziplin der Weg daraus ist. Ich wollte und ich konnte mir einfach nicht eingestehen, dass ich eine Essstörung habe. Aber was ist Binge-Eating denn jetzt eigentlich genau? Ich habe den Begriff immer noch nicht genau aufgeklärt eigentlich. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit beschreibt es folgendermaßen. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Die Binge-Eating-Störung ist gekennzeichnet durch wiederkehrende Essanfälle, bei denen Betroffene in kurzer Zeit eine große Menge Nahrung zu sich nehmen, unabhängig von Hunger. Während solcher Anfälle verlieren sie die Kontrolle über ihr Essverhalten, essen hastig, oft bis zum unangenehmen Völlegefühl und ohne Genuss. Diese Essanfälle sind meist von starken negativen Gefühlen begleitet, zum Beispiel Ekel, Schuld oder Scham. Viele Betroffene essen heimlich und verbergen ihr Verhalten vor anderen. Anders als bei der Bulimie erfolgt in der Regel keine Kompensation durch Erbrechen, exzessiven Sport oder Hungern. Ja, also die Abgrenzung zur Bulimie finde ich immer irgendwie so ein bisschen schwierig, weil man nennt es ja auch den Binge-Restrict-Cycle. Ich zum Beispiel wurde offiziell mit Bulimie diagnostiziert, weil ich schon extreme Gegenmaßnahmen unternommen habe. Ich habe mich nicht übergeben, zumindest nicht absichtlich. Ich habe auch nicht exzessiven Sport betrieben, aber ich habe extrem gehungert und ich habe auch Sachen konsumiert, um mein Hungergefühl zu unterdrücken. Und deswegen hat mich damals meine Therapeutin auch mit einer Bulimie diagnostiziert und nicht mit einer Binge-Eating-Störung, obwohl ich wusste, dass das Problem das Bingen ist. Dass mich das Bingen in diese Spirale reinwirft, in diesen typischen Binge-Restrict-Cycle. Deswegen ist die Abgrenzung halt eben schwierig oder die Grenzen da manchmal, ja, einfach fließend, was das Thema Bulimie und Bingen angeht. Grundsätzlich kann ich aber schon unterschreiben, was das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit da beschreibt. Ich würde halt noch ergänzen, dass wirklich ein unheimlicher Leidensdruck damit einhergeht und dass anders als bei emotionalem Essen eine Gewohnheit draus wird. Und das hatte zur Folge, dass ich habe gegessen, wenn ich müde war, ich habe gegessen, wenn ich glücklich war, ich habe gegessen, wenn ich gelangweilt war, ich habe mich belohnt mit Essen. Es war meine Bewältigungsstrategie für alles, also nicht nur für negative Gefühle. Und es hat mich einfach abschalten lassen. Wenn ich gebinged habe, dann habe ich an nichts mehr gedacht. Also es war wirklich, es gab mich, diese eine Ecke im Sofa, auf der ich immer saß, und das Essen. Und sonst gab es gar nichts mehr. Und ich hatte so das Gefühl, also manchmal, viele Leute nennen es ja auch eine Esssucht. Und ich habe das auch so empfunden manchmal. Weil erstens, ich habe mich betäubt mit Essen. Und das ist ja auch das Ziel von voll vielen Drogen, muss man sagen. Und zweitens, ich konnte einfach nicht anders. Also egal, wie sehr ich mir vorgenommen habe, dieses Mal heute Abend kein Binge-Anfall zu essen und wie oft ich auch mit meinen Therapeuten über meine Kindheit geredet habe oder das Verhältnis zu meinen Eltern nochmal durchgekaut habe oder die fehlende Selbstfürsorge, ich konnte nicht aufhören. Und bitte jetzt nicht falsch verstehen, Therapeuten sind klasse, wirklich. Wenn du die richtige Person für dich gefunden hast, dann ist das so wichtig. Und ich würde am liebsten selber immer noch einmal die Woche dahin gehen, weil es auch einfach geil ist, schamlos über sich reden zu können, eine ganze Stunde lang. Und ich hatte am Ende auch eine wirklich, wirklich tolle Therapeutin, die mir in so vielen Dingen geholfen hat. Aber sie hat mir halt leider nicht wirklich geholfen beim Thema Binge-Eating, weil Ja, einfach weil Essstörungen, besonders eben Binge-Eating im Studium, nicht so genau angeguckt werden. Und das habe ich ein bisschen gespürt, muss ich sagen. Da Binge-Eating aber oft, nicht immer, aber schon auch oft die Wurzel in einem Trauma haben, ist es bestimmt sehr, sehr sinnvoll, über dieses Trauma auch mit einem Therapeuten zu sprechen. Ich bin Ernährungsberaterin und Binge-Eating-Coach. Ich bin keine Therapeutin, ich werde keine Traumata behandeln. Ich will aber auch sagen, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, es ist nicht unbedingt notwendig, dein Trauma aufzuarbeiten, um aus der Binge-Eating-Störung herauszukommen. Weil das wäre ja auch wirklich furchtbar und fatal, weil manche Traumata einfach so tief sitzen und ja, du die vielleicht nie komplett gelöst werden kriegst oder es zumindest super, super lange braucht. Und das würde ja dann bedeuten, dass du in dieser Zeit nie deine Essstörung heilen kannst. Und das stimmt nicht. Was wichtig ist, ist, dass du lernst, neue neurologische Verbindungen in deinem Gehirn zu schaffen. Und da werde ich auch noch ganz viele Episoden darüber machen und erklären, was das genau bedeutet und wie das funktioniert. Aber um den Bogen jetzt zum Anfang zurückzuspannen, nämlich die Lösungen für die unterschiedlichen Probleme sind Emotionsregulation, Impulskontrolle, Trigger erkennen und neue neurologische Verbindungen zu schaffen. Und das werden und das können wir bei Binge-Eating und emotionalem Essen. Also man kann sagen abschließend, einmal zu viel gegessen ist kein Binge, aber wenn das Frustessen ein Muster wird, bei dem du dich einfach nicht mehr stoppen kannst, dann wird es zu einem Thema. Und um den Bogen jetzt zur letzten Episode zu spannen, ein typisches Zeichen für Binge-Eating ist auch die Diätenfalle. Also das ständige Diäthalten, über das wir in der letzten Episode geredet haben, dieses typische Binge-Restrict-Cycle. Und deshalb will ich auch nächste Woche mit dir darüber sprechen, wie wir aus der Diätmentalität rauskommen und wie wir lernen, unserem Körper wieder zu vertrauen und ja, vielleicht auch etwas Gewicht zu verlieren. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, das war aufschlussreich. Ich freue mich, dass du da warst, dass du zugehört hast und ich will dich auch in dieser Episode wieder mit den Gedanken zurücklassen, dass du erstens nicht alleine bist, dass jeder kleine Schritt, egal wie klein, wenn er in die richtige Richtung geht, erzählt und dass nur weil du nicht hundertprozentig alles richtig machst, du nicht automatisch zu 100% alles falsch machst. Bis zum nächsten Mal. Bye.